Grüß Gott und herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Herzliche Grüße wie immer auch nach Südtirol an alle, die uns nun über Radio Maria zugeschaltet sind. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Eine Bibelstelle, die manchem schon so vertraut ist wie die eigene Westentasche, aber welche Kraft eigentlich? Und was für Zeugen sollen wir sein? Und vor allem, wer oder was verbirgt sich hinter der Heilige Geist? Und helfen wird uns bei diesen Fragen Pastor Peter Meyer aus dem schönen Coesfeld-Lette. Grüß Gott dahin.
Ja, danke für die Begrüßung, Herr Dornis. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und freue mich, zu diesem Thema heute sprechen zu dürfen. Ich möchte noch einmal hinweisen auf die Stelle aus der Apostelgeschichte, 1. Kapitel, Vers 8, wo wir lesen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Unter diesem Schriftwort stand der Weltjugendtag in Sydney. Papst Benedikt XVI. Sagte in einer seiner Ansprachen, dass die Welt eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes so dringend gebrauche. Auch deswegen, weil sich Wüsten des Glaubens überall auf dieser Erde ausbreiten. Wir brauchen die Ausgießung des Heiligen Geistes zur Erneuerung der Kirche und der Welt. Und der Papst ermutigte die jungen Menschen der ganzen Welt, Zeugen des auferstandenen Christus zu sein und der Lebendigkeit des Heiligen Geistes. Ja, Propheten einer neuen Zeit sollen sie sein. Um Propheten zu sein, brauchen wir wirklich den direkten Kontakt mit Gott durch den Heiligen Geist. In unserer Zeit empfinden wir alle, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, wie auch der ganzen Welt, diese Notwendigkeit einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes zur Erneuerung unserer Kirche und der Welt. Und vorweg möchte ich jetzt einfach auch darauf hinweisen, dass es gar nicht möglich ist, über den Heiligen Geist zu sprechen, sondern wenn wir seine Wirksamkeit erfahren wollen, müssen wir im Heiligen Geist sprechen. Und das geht nur, wenn wir uns im Gebet mit ihm in Kontakt bringen. Und deswegen möchte ich mit einem Gebet beginnen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Erfülle die Herzen all derer, die nach dir und nach Gott suchen. Mach uns zu treuen Zeugen der Liebe Gottes in dieser Welt. Führe uns hin zur wahren Erkenntnis zu Jesus Christus. Führe uns hin zum Licht des allmächtigen Gottes. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, um treue Zeugen deiner Liebe in dieser Welt zu sein. Amen. Ja, jetzt möchte ich fragen, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Haben wir eine Vorstellung vom Heiligen Geist? Gott, den Vater, können wir uns alle sehr leicht vorstellen. Es gibt bildhafte Darstellungen. Ein Bild vom Vater können wir uns alle machen. Wir können uns auch Jesus Christus vorstellen, eigentlich noch viel konkreter. Wir haben eine ganz konkrete Vorstellung vom Menschen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber der Heilige Geist, wer ist das? Die meisten Menschen, auch Christen, haben wohl nur eine sehr nebulöse, unkonkrete Vorstellung vom Heiligen Geist. Sie denken vielleicht an die schwebende Wolke über der Urflut, wie es in der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis beschrieben wird, bevor Gott sein Schöpfungswort ausspricht. Oder aber man stellt sich eine Kraftquelle vor, ein Energiefeld. Das würde noch dem Phänomen von Pfingsten entsprechen. Eine flirrende Licht- und Feuererscheinung in der Wüstenhitze ist ebenfalls biblisch. Denken wir da an Moses und den brennenden Dornbusch, an den Augenblick, wo Moses Gott begegnet. Oder denken wir an Jesus bei seiner Taufe im Jordan. Und diese Lichterscheinung, die da beschrieben wird, in der Gestalt einer Taube kam der Heilige Geist auf ihn herab, wie es da heißt. Die Bibel lehrt uns, und die Kirche gibt es uns so weiter, dass der Heilige Geist eine Person ist. Die dritte, vom Vater und vom Sohn ausgehende Person des einen Gottes. Der Vater, das ist der Urgrund und die Quelle allen Seins, spricht das Schöpferwort aus. Und es geschieht, sein Wort hat Wirkmacht. Sein Wille drückt sich in seinem Wort aus. Gott wird nicht aktiv, sondern er spricht. Und die Wirkmacht seines Wortes gestaltet. Die Schöpfung geschieht durch des Vaters Wort und seinen Willen. Das Wort das dann in Jesus Fleisch geworden ist, wie wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Dieses Wort ergeht ins Urchaos und es wird Kosmos, gestaltete Schöpfung. Der Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, ist die formgebende Kraft, die Person Gottes, die vom Vater ausgeht, die gestaltet und Format gibt und die dann zum Vater zurückkehrt. Der Heilige Geist ist die Person, die in Bewegung ist und die in Bewegung setzt. Auf diesem Weg zurück zum Vater nimmt der Heilige Geist den Teil der Schöpfung mit, der zur Entscheidung für Gott fähig ist. Das sind wir Menschen. Der Heilige Geist nimmt uns Menschen mit zum Vater. Die Bewegung des Heiligen Geistes ist immer vom Vater ausgehend und ist zu ihm zurückkehrend. Wie Ebbe und Flut, eine ständige Bewegung oder wie ein kosmisches Ein- und Ausatmen. Gott atmet sozusagen den Heiligen Geist. Als Jesus am Kreuz stirbt, in der Stunde der größten Liebe Gottes zu uns Menschen, da atmet er seinen Geist aus, den Geist Gottes. Von dem Moment an ist der Geist Gottes in der Welt. Jesus, das Schöpferwort Gottes, kommt in die Welt, um Neuschöpfung zu bewirken. Er ist das Schöpfungswort des Vaters. Es werde. Dieses Schöpfungswort des Vaters ergeht in Jesus Christus in das gottvergessene und verlassene Chaos der Welt hinein. In Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung, sind wir Neuschöpfung. In der Taufe sind wir wiedergeboren im Heiligen Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht, so lesen wir im Johannesevangelium im 6. Kapitel, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Leben im Geist ist also Ausdruck dieses Neuschöpfungseins. Zu unserem biologischen Dasein brauchen wir also eine neue Ebene, eine geistliche. Wir leben also fortan auf zwei Ebenen, auf der biologisch-physischen Ebene des Fleisches, in der wir geboren werden. Diesen Gedanken finden wir überall im Johannesevangelium und in den Paulusbriefen. Und die zweite Ebene, das ist die übernatürliche, die transzendente Ebene des Geistes Gottes. Auf dieser Ebene können wir Gott begegnen. Wobei auch unser Intellekt, unser menschlicher Geist, Fleisch ist. Erst wenn unser menschlicher Geist, unser Intellekt vom Geist Gottes erfüllt ist, wird er zum Mitarbeiter, zum Überbringer des Schöpfergeistes Gottes. So wird der Geist des Menschen zum Instrument in der Hand Gottes und bewirkt Gottes Willen zum Heil der Welt. Dieser von Gott erfüllte Geist auf der zweiten spirituellen Ebene denkt nicht mehr egozentriert oder schöpfungszentriert, sondern er denkt gottzentriert. Gott wird im Zentrum seines Interesses liegen und von Gott her wiederum wird sich dieser gotterfüllte Geist dem Menschen zuwenden, der hier in der Welt lebt. Und nur er wird erkennen, was gut und böse ist und was wirklich notwendig ist für die Menschen und die Schöpfung, zur Erfüllung der Verheißungen Gottes über alle Kreatur. Der Geist Gottes also geht wie ein Atem vom Vater aus. Er ergreift uns, gibt uns göttliches Format, das wir ohne ihn nicht erreichen können und führt uns zurück zum Vater, auch in der Erkenntnis Jesu Christi. Wir müssen aber freiwillentlich das an uns geschehen lassen. Der Geist Gottes ist ein Gentleman, er ist sehr delikat und kommt nur auf Einladung. Deshalb ist es gut, wenn wir an jedem Anfang eines Tages den Heiligen Geist einladen, in diesen Tag, in unser Leben an diesem Tag, in alle Räume, die wir betreten werden, in alle Begegnungen. Laden wir den Heiligen Geist ein, denn nur so wird er in uns aktiv werden können. Denn Gott hat uns mit freiem Willen erschaffen. Und dieser freie Wille ist die einzige Grenze zwischen ihm und uns, die er selber einhält. Wenn wir also den Geist Gottes einladen, dann stellen wir uns freiwillentlich unter die Wirkmacht Gottes, die er ja in uns vollziehen will. Wenn wir den Heiligen Geist dagegen ablehnen oder nicht erbitten, wird er nicht kommen. Wir werden nicht ergriffen von der liebenden Gegenwart Gottes oder von der liebenden Erlösungstat Jesu Christi in seinem Sterben. Wir werden nichts begreifen von dieser unglaublichen Liebe, die Gott uns in diesem Augenblick im Tod seines Sohnes schenkt. Eine Kraft, die selbst den Tod überwindet. Es kommt zu keinerlei inneren Beziehung oder einer Sehnsucht. Gott lässt uns kalt. Menschlicher Geist und sein Stolz sind in der Lage, wissenschaftliche Systeme zu entwickeln und daraus folgend auch politische, die Gott unmöglich machen und ihn vollständig außen vor halten. Glaube wird so wirkungslos und belanglos. Der Heilige Geist Gottes erfordert einen menschlichen Geist, der demütig in die Knie geht und Gott anbetet und an die erste Stelle setzt. Aus dieser Demutshaltung, die sich im Gebet so ausdrückt, ich bin nur Staub, ich bin Chaos. Aber guter Gott, lass mich bitte Ton in deinen Händen werden. Schaff du mich neu. Herr, hauche du mir deinen Heiligen Geist ein und gib mir das Format, das ich nur durch dich erhalten kann. Aus diesem Gebet der Demut heraus und in der Einladung des Heiligen Geistes wird Gott und sein Geist aktiv. Aus dieser demütigen, scheinbar schwachen Hinwendung zu Gott wird Gebet im Namen Jesu erst möglich. Und dieses Gebet im Namen Jesu sagt Jesus den Aposteln im Johannesevangelium im 16. Kapitel, kurz vor seiner Verabschiedung: Ihr habt bis jetzt noch nichts in meinem Namen erbeten. Stellen Sie sich einmal vor, liebe Hörerinnen und Hörer, die Jünger gehen 3 Jahre mit Jesus und sehen und erleben ihn, wie er betet in der Einsamkeit auf Bergen in der Wüste. Sie fragen ihn: Herr, lehre uns beten, weil sie diese Ergriffenheit spüren und diese Sehnsucht nach Gott im Herzen immer stärker in sich spüren. Und diese Jünger müssen sich nach 3 Jahren Leben mit Jesus sagen lassen: Ihr habt bis jetzt noch nichts in meinem Namen erbeten. Du lieber Gott, das hört sich an wie eine 6-Klasse wiederholen. Das Gebet im Namen Jesu hat eine Voraussetzung, nämlich die Anrufung und die Erfahrung des Heiligen Geistes, der uns alles lehrt, was die Wahrheit Jesu Christi uns eröffnet. Und Jesus selber sagt einmal: Nicht Fleisch und Blut haben dir, Petrus, diese Erkenntnis über mich offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Von uns aus können wir Jesus Christus in seiner Bedeutung, in seiner großartigen Liebe gar nicht ermessen. Es handelt sich also um eine Gebetshaltung auf der zweiten Ebene, auf der spirituellen Ebene, die nicht mehr Ausdruck und Absicht des sogenannten Fleisches ist, wie Paulus das sagt in der Abgrenzung, sondern es geht um den Geist Gottes. In dieser Haltung entsprechen wir dem, was Jesu Anliegen ist, was ihm am Herzen liegt. So werden wir hörsam sozusagen und gehorsam für das, was Jesus am Herzen liegt. Und es wird unser größter Wunsch sein, das zu unserem Anliegen zu machen. Was Gott am Herzen liegt, das dient dem Heil der Welt. Neuschöpfung. Durch die Liebestat Jesu in seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Neuschöpfung im Heiligen Geist. Das meint auch einen Lebenswandel, einen Lebensstil entsprechend dem Heilsplan Gottes über unsere Welt. Ein geisterfülltes Leben kann die Einstellung der Menschen zur Welt und zum Mitmenschen in der Gesellschaft nicht unberührt lassen. In der Folge wird es eine Erneuerung und Verwandlung unserer Person und unserer Gesellschaft geben. Es wird hineingeführt in ein geisterfülltes Leben, in ein Denken und Handeln. Es wird auch unsere Beziehung zur Schöpfung und zu den Mitmenschen verwandeln. So wird ein wahrer Humanismus geboren, der aus dem Geist Gottes kommt und unerschöpflich ist. Eine Erneuerung im Heiligen Geist wird eine Erneuerung von Kirche und Gesellschaft mit sich bringen. Diese so notwendige Erneuerung von Kirche, Welt und meiner eigenen Person, die ja eine neue Zukunft eröffnet, die wir so nötig brauchen, setzt also unsere Einladung des Heiligen Geistes voraus. Wir müssen den Heiligen Geist ersehnen mit brennender Sehnsucht und brennendem Herzen und einer existenziellen Bedürftigkeit. Wie die Apostel mit Maria im Obergemach in Jerusalem, dem Abendmahlsaal, in der Gebetsverbundenheit mit den Aposteln und Maria im Bewusstsein leben: Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr ohne den Heiligen Geist. Also Maranatha, komm Herr Jesus, komm Heiliger Geist, falle auf uns herab, belebe uns, durchdringe uns, erneuere uns und dann sende uns deine Kirche.
In unserem heutigen Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol geht es uns um den Heiligen Geist und wir hören Pfarrer Peter Meyer aus Großfeldlette.
Ja, ich lade Sie ein zum zweiten Teil dieser Erörterungen, dieser Gedanken. Ich möchte Ihren Blick lenken auf graue Vorzeit sozusagen. Es geht um das Buch Numeri, um die Geschichte des Mose. Als Mose vor dem hungernden und murrenden Volk in der Wüste steht, hilflos und enttäuscht, fleht er dazu Gott. Er ist völlig überfordert und will Gott schon sein Leben zurückgeben. Da entschließt sich Gott zur Hilfe für seinen Moses. Wir lesen das in Numeri, Kapitel 11, Vers 25. Gott lässt Moses 70 Älteste bestimmen. Wir lesen hier von einem ersten Presbyterium. Das ist der erste Senat. Politiker sozusagen, die um den Leitenden, um den Präsidenten herum sind und geisterfüllt sind oder sein sollen. Hören wir, wie es da geschieht. Über diese 70 Ältesten lässt Gott den Heiligen Geist kommen. Wir lesen da wörtlich, und er nahm etwas von dem Geist, der auf Moses ruhte, und legte ihn über die 70 Ältesten. Hier lesen wir von der ersten Geistausgießung über 70 Männer. Sie geraten in prophetische Verzückung, wie es da heißt. Sie tanzen, taumeln, klatschen, springen, lachen. Sie erfahren eine Veränderung und eine Reinigung ihres Geistes und ihres Menschseins. Der arme Josua, der damals schon an der Seite des Mose stand, der sein späterer Nachfolger ist und das Volk in das gelobte Land führen wird, er ist in diesem Moment völlig außer sich und sagt, Mose, die sind ja völlig übergeschnappt, stopp dieses Unternehmen. Und Moses antwortete ihm, bist du etwa eifersüchtig? Willst du dich gegen mich ereifern? Wenn doch nur das ganze Volk vom Geist ergriffen würde. Ja, wenn doch nur das ganze Volk vom Heiligen Geist ergriffen würde, greifen wir diese Bitte des Mose auf, dann würden die Menschen von sich aus Gott erkennen und entsprechend beten und handeln und miteinander umgehen und die Welt behandeln. Eins fällt in diesem Zusammenhang noch auf. Das Volk fühlte sich am Rand seiner Kräfte. Dieses ewige Manna hier in der Wüste, wir sind es leid, wir wollen Fleisch, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Auf diese Weise versündigen sie sich gegen den Plan Gottes, der sie in die Freiheit geführt hat. Und diese Schule des Vertrauens in der Wüste lehnen sie ab. Sie fluchen gegen Gottes Plan und zweifeln an seiner Gutheit. Gottes Wirken geht nun in zwei Richtungen. Er erfüllt dem Volk seine Bitten. Er erfüllt es mit Sattwerden. Endlich wieder Fleisch. So viel, dass es ihnen, wie es da wörtlich heißt, zum Hals herauskommt. Sie erbrechen sich und einige sterben sogar an ihrer unermesslichen Gier. Und sie erfahren die Erfüllung ihrer materiellen Bitte, dient ihnen nicht unbedingt zum Heil. Zugleich aber erfüllt Gott die 70 Ältesten mit dem Heiligen Geist, um Gott besser zu erkennen und dann auch zu sehen, was für die Menschen wirklich gut ist. Dieses Ereignis greift Jesus auf, als er im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel in den Versen 5 bis 13 vom bittenden Mann spricht, der nachts zu einem Freund geht, an dessen Tür klopft und um Essen bittet, weil er überraschend Besuch bekommen hat. Jesus sagt dann, schon wegen des eindringlichen Bittens wird der Freund aufstehen und ihm geben, was er braucht. Jesus fügt hinzu, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt, um wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen, die bitten, jetzt achten Sie drauf, den Heiligen Geist geben. Man könnte sagen, ja Moment, um das hat der klopfende Mann nicht gebeten, er hat um Fleisch und Brot gebetet und um ein Ei. Hier kommt aufs erste Hinhören der Heilige Geist plötzlich ins Spiel. Im Zusammenhang mit dem Buch Numeri und der dort beschriebenen Geschichte vom Fleisch im Überfluss und der Geistausgießung über die 70 Ältesten wird der Sinn dessen deutlich, was Jesus da sagt. Menschen auf dem biologischen, auf dem materiellen Level ihres Lebens beten um Materielles, um Vordergründiges, was für das Hier und Jetzt notwendig ist. Um all das, sagt Jesus, sorgt sich aber der himmlische Vater, denn er weiß um uns. Wenn wir uns um sein Reich mühen, sagt Jesus, wird uns alles Übrige dazugegeben. Die Mühe um Gottes Reich entspricht also dem geistlichen Level unseres Lebens. Und dafür will Gott uns ausrüsten mit seinem Heiligen Geist. Er will uns also viel mehr geben als das Brot, das wir für den täglichen Bedarf brauchen. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sagt Paulus im Römerbrief 14, Vers 17, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier werden die Früchte des Geistes angedeutet, Früchte, die wir aus uns selbst nicht erlangen können. Ein Friede und eine Freude, die wir selber nicht machen können, die Welt aber auch nicht zerstören kann. Hier also wiederum die biologische und spirituelle Dimension unseres Lebens. In den Früchten des Geistes zu leben, das ist die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut, die Gütigkeit, die Menschenfreundlichkeit, bis hin zur Selbstbeherrschung. Wir lesen davon im Galaterbrief im 5. Kapitel, Vers 22. Und sich dann für Gottes Gerechtigkeit einsetzen, wo immer wir leben, das entspricht dem Willen Gottes, unserem Einsatz für das Reich Gottes. Und dafür will Gott uns seinen Heiligen Geist geben, damit wir unserer Berufung als Christen gerecht werden können. Um das Irdische weiß Gott. Dafür wird er nach seinem Willen sorgen. Getrost können wir all unsere Sorgen um das Irdische in seine Hände legen, denn er weiß um uns. Er wird uns heilen, er wird uns Güte und Gerechtigkeit geben nach seinem Maß. Was immer er uns lassen will, an Kreuz, an Leiden, an Widrigkeiten, auch das ist in seinem Plan und das werden wir im Heiligen Geist getrost annehmen können und dann wird auch uns das Kreuz zum Heil. Empfangt den Heiligen Geist, sagt Jesus seinen Jüngern als Auferstanden, als er in den Raum der Angst der Apostel trifft. In Johannes 20, 22 lesen wir das. Und im gleichen Augenblick ist dieser Friede und die Freude, die Jesus den Aposteln da in dem Zusammenhang wünscht, Wirklichkeit. Jesus und seine Erscheinung als Auferstandener hebt die Jünger also von ihrem materiellen Level, von ihrem Beängstigtsein auf dieses neue geistliche Level. Sie sind in den Früchten des Geistes. Und das sagt Jesus jedem von uns, der mit den Aposteln und Maria im Obergemach im Gebet verbunden ist. Wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes. Das ist die Endzeit der Geschichte, die Zeit der Kirche. Die prophetische Bitte des Mose, dass doch das ganze Volk den Heiligen Geist empfangen möge und zu Propheten würde, was wir im Buch Numeri, 11. Kapitel lesen, das wird beim Propheten Joel im 3. Kapitel aufgegriffen. Der Prophet Joel sieht eine Endzeit kommen, in der der Geist Gottes ausgegossen wird, nicht nur über Einzelne, einige Erwählte, nein, über das ganze Volk. So schreibt er, über Männer und Frauen, über Knechte und Mägde, über Junge und Alte wird der Geist ausgegossen in reichem Maße. Und diese Prophetie wiederum erfüllt sich im Pfingstereignis. Die Beschreibung, was mit den Aposteln dort geschieht, ähnelt sehr dem Bericht aus dem Buch Numeri über Mose und die 70 Ältesten. Die Apostel werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, auch sie taumeln und sprechen in neuen Sprachen, sodass die Menschen meinen, die sind ja verrückt geworden, die sind ja früh am Morgen schon betrunken. Petrus greift dann in seiner ersten Predigt zu Pfingsten die Vision des Propheten Joel auf und stellt fest, jetzt hat sich diese Prophetie erfüllt. Der Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Jeder kann ihn durch Gebet und Hingabe zu Gott empfangen und erbitten. Die Zeit der Kirche ist Zeit des Heiligen Geistes in der Welt. Es ist Endzeit. Seit Tod und Auferstehung Jesu leben wir in dieser Endzeit, die Zeit der Bewährung, die Zeit der weiten Ausgießung des Heiligen Geistes ist. Das Reich Gottes ist nah, sagen Johannes der Täufer, Jesus und auch Petrus in seiner ersten Predigt zu Pfingsten. Deshalb kehrt um und lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Also ändert euer Leben, führt ein Leben entsprechend den Geboten und dem Willen Gottes. Und diese Einsicht und die Erkenntnis dazu werdet ihr im Heiligen Geist erlangen. Wir lesen in den Paulusbriefen wie auch in der Apostelgeschichte über das Wirken des Geistes und wie er die Apostel ausrüstet mit verschiedenen Gnadengaben, die Charismen. Das sind Geschenke des Heiligen Geistes, veränderte und erweiterte Talente, die manchmal über das rein Materielle hinausreichen und in das Transzendente Gottes hineinreichen und manchmal Menschen in Staunen versetzen und die gleichzeitig ein Erweis der Wirkmacht des lebendigen Gottes sind. Diese Gaben gibt es bis auf den heutigen Tag. Sie dienen aber nicht der Ehre der sie anwendenden Personen. Noch dürfen diese Charismen angewendet werden zum privaten Gewinn, sondern diese Gnadengaben, diese Charismen dienen dem demütigen Aufbau des Leibes Christi, wie Paulus sagt. Denn nicht die Menschen sind dort wirksam, sondern Gott selbst. die Unterschiedlichkeit dieser Gnadengaben, wie sie etwa im 1. Korintherbrief, 12. Kapitel beschrieben werden, spiegelt die Lebendigkeit des aktiven Miteinanders wie das Gebetsleben der frühen Gemeinde wider. In dieser Endzeit, der Zeit des Heiligen Geistes, muss die Kirche sich jeder Art von geistlichen und physischen Kämpfen und Verfolgungen stellen und sich in diesen Kämpfen bewähren. Der Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, ruft uns auf zum geistlichen Kampf. Er spricht von der Notwendigkeit der Ritterrüstung im Heiligen Geist. Es geht hier um den geistlichen Schutz, den wir erst einmal erbeten und erwirken müssen. Und um das ständige Gebet. Das sogenannte Schwert ist hier in diesem Bild das Wort Gottes, das geistliche Schwert. Niemals sollen Christen gegen Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen. Niemals sollen sie zum Heiligen Krieg aufrufen, wie es in der Vergangenheit fälschlicherweise geschehen ist, sondern immer nur gegen die geistlichen Gegenkräfte, die den Geist Gottes und jedes geistliche Leben zerstören wollen. Die Liebe selbst zu den Feinden und das Segensgebet selbst für die, die uns verfluchen, wird Erweis der Echtheit eines Lebens im Geiste sein. Ganz Gott hingegeben und dann in Liebe den Menschen zugewandt, wer auf der geistlichen Stufe seines Lebens angekommen ist und das Fleisch hinter sich gelassen hat, der wird sich so sehr auf Christus, besonders in seiner großen Liebesstunde im Sterben am Kreuz, konzentrieren, dass er so alle Angst und Anfechtungen überwinden kann. Die Seele der Märtyrer ist geboren. In der Liebe Christi und in der Liebe zu Christus wachsen wir sozusagen über uns selbst hinaus und über unsere Angst. So werden wir uns der Tatsache bewusst, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes ist und eine Dienstfunktion hat und nicht Selbstzweck. Alle unsere Fähigkeiten, alle unsere Möglichkeiten, aber auch alle unsere Grenzen, die uns bleiben, auch das Kreuz, das Gott uns lässt, stehen dann im Dienst Gottes, im Dienst an seinem Reich. Der Heilige Geist wird uns umso mehr begleiten und unterstützen, je mehr wir auf der geistlichen Ebene leben. Ein solches Leben wird den Menschen nutzen. Eine neue Art von Humanismus wird geboren. Denn der Geist treibt uns, den Menschen in wirklicher Liebe und Caritas zu begegnen. Für dieses neue und erneuerte Leben als Gesalbte, als Christen, die wir ja sind, lasst uns den Heiligen Geist erflehen um eine erneute Ausgießung, ein neues Pfingsten als Erfüllung der Verheißung, die Christus seiner Kirche gegeben hat. Ausgehend vom 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, wo es im 3. Kapitel heißt, darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Herr guter Gott, die Erkenntnis deines Sohnes Jesus Christus in seiner Gottheit, in seiner weitreichenden Heilsbedeutung für uns und für die ganze Welt. Wir wissen, dass wir nicht ihn erkennen können ohne den Heiligen Geist. Deshalb bitten wir dich, Vater, gieße deinen Heiligen Geist über jeden von uns aus, über jeden, der jetzt zuhört, über jeden, der jetzt anruft. Sende deinen Heiligen Geist über das Radio Horeb und über jeden von uns. Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns Jesus Christus wirklich mit tiefem und liebendem, brennendem Herzen erkennen als unseren Herrn und Meister, der allein in der Lage ist, uns die Erlösung zu erwirken. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Licht, das du uns sendest für die Finsternisse unseres Lebens und unseres Weges. Durch sein kostbares Blut sind wir erlöst. Wir bitten dich, Vater, gieße dieses kostbare Blut in jede Seele und versiegle alle unsere Wunden. Mach uns unangreifbar für die Mächte der Finsternis. Lass uns ganz klar leben in der Entschiedenheit für Jesus Christus, unseren Herrn. Und im Heiligen Geist bitten wir dich um diese Bewegung aus dieser Welt hin zu dir. Hin zu dem Leben der Erlösung, hin zum Land der Verheißung. Und lass uns Ausschau halten nach dir und lass uns dir entgegeneilen mit all unseren Kräften. Heiliger Geist, komm, erfülle uns jetzt mit den Gaben des Himmels und erfülle uns mit allem, was wir brauchen, um treue Zeugen der Liebe Gottes in dieser Welt zu sein, damit deine Kirche neu wird. damit das Reich Gottes komme, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen.
Eine erste Anruferin hat uns erreicht, Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Meier. Vielen grüß Dank Gott. Für Ihren Vortrag über den Heiligen Geist und auch die Gaben des Heiligen Geistes. Mir ist das nicht so ganz fremd, weil ich schon seit 85 zur charismatischen Erneuerung gehöre und von daher einiges erlebt habe und kenne. Für mich war es aber jetzt so ein bisschen eine Frage. Bittet um alles, was ihr wollt, es wird euch gegeben. Geht es, glaube ich, um die Gabe des Heiligen Geistes. Also ja nicht der Fall, wenn wir Gott bitten darum, in einer Todeserkrankung, es gibt es ja immer noch Heilungen, aber normalerweise gibt es auch sehr viele Bitten, die auch flehentlich vorgetragen, dennoch von Gott nicht in der Form erhört werden. Ist das so zu verstehen, dass diese Bitte, bittet um alles, was ihr wollt, wird euch gegeben, dass es da also primär oder ausschließlich um die Gabe des Heiligen Geistes geht?
Ich denke, es geht nicht um die Gabe des Heiligen Geistes, sondern es geht um ein Beten im Heiligen Geist. Und gemeint ist, so wie Jesus das seinen Jüngern ja auch sagt, im 16. Kapitel bei Johannes, hören wir das ja, wo er sagt, ihr habt bis jetzt noch nichts in meinem Namen erbeten. Und er sagt das aber nicht wie ein Lehrer, der dem Schüler die 6 verpasst, sondern er sagt das im Grunde wissend, dass die Jünger noch gar nicht wissen können, wie das geht, im Namen Jesu zu beten, weil sie den Heiligen Geist noch nicht erfahren haben. Und dieses Erfahren des Heiligen Geistes ist Voraussetzung dafür, dass wir im Namen Jesu, in der Erkenntnis Jesu Christi sozusagen beten können. Dass wir durch den Geist völlig in den Willen Jesu Christi hineingesetzt werden. Und dann werden wir so sehr eins sein mit der Seele Jesu, mit dem Herzen Jesu, dass wir im Grunde das zu unserem innigsten Anliegen machen, was Jesus am Herzen liegt. Verstehen Sie, das wäre der Beginn des Gebetes, wenn Sie sagen, Herr, ich bete jetzt für Düsseldorf, ich bete jetzt für meinen Wohnort. Zeig du mir, was für diese Stadt wichtig ist. Zeig du mir, was heute für dich wichtig ist in meiner Stadt, in meiner Familie, in dem Haus, an dem Ort, wo ich mich bewege, wo ich arbeite, wo ich mich heute bewähren muss. Zeig du mir, was dein Anliegen ist. Verstehen Sie, da geht es um eine ganz andere Grundhaltung des Gebetes. Da bete ich also nicht mehr für mein krankes Knie oder für den sterbenden Großvater. Weil ich weiß, das weiß Gott längst. Und ich vertraue seiner Verheißung, er wird sorgen. Und alles, was geschieht, auch wenn die Bitte um Heilung nicht vordergründig erhört wird, aber das Heil wird geschenkt, verstehen Sie? Und es wird die Kraft gegeben, die uns dann auch als Kranke in die Lage versetzt, dass unser Kern gesund ist, selbst wenn die Schale krank ist. Wir können das erleben, wir sprechen vom Kern gesund sein und meinen damit immer, das ist ein Mensch, der vor Gesundheit nur so strotzt. Das stimmt gar nicht. Das Wort sagt ja was anderes. Kerngesund sein heißt, ich bin im Kern gesund. Das heißt, wenn Christus in mir ist, wenn der im Tempel meines Geistes ist, also im Tempel des Geistes, in meiner Seele, dann bin ich in dieser Wirklichkeit. Dann ist der Kern gesund, selbst wenn die Schale krank ist und wenn ich dann wirklich meinen letzten Atemzug mache. Also den Willen Gottes erkennen ist im Grunde im Heiligen Geist möglich. Und dann werden wir im Heiligen Geist um das beten, was Jesus am Herzen liegt. Und nebenbei wird Gott dann für all unsere menschlichen Belange sorgen. Und das, was er uns an Kreuz lässt, das ist ja in seinem Willen. Da können wir noch so viel beten, das wird er uns nicht nehmen, weil wir uns gerade dadurch bewähren sollen im Glauben.
Gut.
Ja, ich hoffe, dass Sie mit der Antwort ein bisschen anfangen können.
Ja, doch, das war gut.
Danke.
Ich bedanke mich und wünsche allen Hörern noch einen schönen Tag. Ade.
Danke, Frau Götzen, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja, Pfarrer Meier, warum klagen dann manche Menschen darüber, dass man das eigentlich oder dass es ein bisschen ungewohnt ist? Warum ist es für viele oder für einige Menschen doch eher ungewohnt, jetzt sich genau und ganz offensiv auch an die dritte göttliche Person zu wenden? Gut, mit dem Vater und dem Sohn, da hat man irgendwie so eine Richtung, da weiß man, wo es hingeht. Und beim Heiligen Geist, das fällt manchen schwer. Woran liegt das?
Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir Christen vor allen Dingen in einer modernen, industrialisierten und sehr von Wissenschaft geprägten Zeit nicht so richtig vorstellen können, was es mit dem Geist Gottes auf sich hat. Wir verwechseln den Geist Gottes vielleicht mit der eigenen Intelligenz und sagen, mit unserer eigenen Intelligenz können wir die Dinge erkennen, die für die Welt notwendig sind. Und auch in der Kirche erleben wir ja, dass eine große Hilflosigkeit besteht im Umgang mit dem Heiligen Geist, wenn ich nur daran erinnere oder beobachte, wie voll oder leer die Kirchen zu Pfingsten sind. Weihnachten und Ostern erleben wir also volle Häuser, zumindest hier im Westmünsterland noch, katholische Prägung. Aber zu Pfingsten erleben wir doch, dass die Leute lieber so den ersten Ausflug sich genehmigen und dann auf den Kirchbesuch verzichten. Allein das ist schon ein Erweis oder ein Indiz dafür, dass man mit dem Heiligen Geist also ganz viel nicht anfangen kann. Zumindest verbindet man ihn dann nicht mit dem Gottesdienstbesuch in der katholischen Kirche. Ich glaube, dass da wirklich eine Hilflosigkeit besteht und ich glaube, wir müssen das ganz neu fokussieren, dass der Heilige Geist nicht irgendetwas ist, was nebulös ist, was man gar nicht so greifen kann, sondern wir müssen uns einfach bewusst machen, er ist Person. Wir können ihn ansprechen und wir müssen das sogar. Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist in euch wirken kann. Der Heilige Geist sozusagen als Verlängerung der Wahrheit, die Christus uns gebracht hat. Und sogar eine Konkretisierung. Jesus sagt ja sogar, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Und mehr noch, dann, wenn er da ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen, weil ihr werdet die Erkenntnis im Geist haben. Wir müssen lernen, den Heiligen Geist als Person ernst zu nehmen und wahrzunehmen und ihn ganz konkret erbitten. Das will er. Wisst ihr, die Gegenmacht, die Geister der Finsternis, die warten nicht auf Einladung, die drängen sich auf, weil sie Geschöpf sind. Und als Geschöpflichkeit wissen sie, dass sie nur begrenzte Zeit haben. Deswegen kommen sie mit Klappern und mit Versuchungen und Verführungen daher, ohne dass wir sie einladen. Die drängen sich auf. Der Geist Gottes nimmt unseren freien Willen ernst und erwartet, dass er ernsthaft eingeladen wird. Dass wir also mit brennendem Herzen erwarten, was Gott uns sowieso verheißen hat. Da könnte man fragen, warum tut Gott das? Warum sollen wir denn dann noch beten, wenn Gott seine Verheißungen am Ende doch erfüllen will? Ich bin davon überzeugt, dass wir das deswegen sollen, weil wir sozusagen wie Wächter an den Zinnen der Stadt sozusagen Ausschau halten nach Gott. Wir sollen mit brennendem Herzen und Sehnsucht das erwarten, was Gott verheißen hat, damit durch seine Liebe und die in unserer Liebe Korrespondenz findet, der Kanal sozusagen offen ist für die Gnade und die Menschen erreichen kann. Ich glaube, dass es exemplarische Christen geben muss, die mit brennendem Herzen nichts lieber wollen, als Gott zu erwarten. Und aus dieser Erwartungshaltung werden wir lernen, im Heiligen Geist zu beten und das zu erspüren und zu erahnen und zu erkennen, was Gott am Herzen liegt. Und das ist dann dem Heil der Welt wirklich dienlich.
Eine weitere Hörerin ist nun bei uns. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich sehr für die Sendung, Herr Pfarrer Mayer. Und ich hätte eine Frage, was das Sprachengebet betrifft. Wenn Sie sagen, man darf das nicht für den eigenen Gebrauch benutzen. Wie ist es für eigene Belange, da zu beten in der Richtung?
Ja, da schneiden Sie ein Thema an, das natürlich in unserer Zeit nur sehr schwer verstehbar ist und auch schlechte Karten hat, um es mal so zu nennen, das Sprachengebet. Ich sehe das Sprachengebet so, wie es im 8. Kapitel des Römerbriefes ausgedrückt wird, im Vers 26, wo es heißt, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein und jetzt kommt es mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Also, der Geist selber führt uns in die Haltung des Gebetes und das braucht manchmal eben gar keine Worte mehr. Das Gebet im Heiligen Geist ist manchmal auch ein Gebet ohne Worte. Und dieses Sprachengebet entspricht diesem Seufzen des Heiligen Geistes. Und ich erlebe das bei manchen Menschen so, dass sie eben auch sagen, ja, dieses Sprachengebet, wo ich gar nicht weiß, was ich da stammel und was ich da von mir gebe für Laute, hilft auf jeden Fall, dass das menschliche Sprachzentrum, die menschliche Sprache zumindest erstmal gebunden ist und nicht in eigene Richtungen geht, sondern sich sozusagen öffnet für den Willen Gottes. Ich stelle mich einfach lobpreisend unter den Willen Gottes und lasse es einfach über mich schauern. So die Liebe Gottes, die ich einfach über mich ergehen lasse wie eine Dusche. Ich stelle mich darunter, selbst in Momenten von Angst und Verzweiflung, in Momenten des Kreuzes. Das ist vielleicht so die Haltung der Mutter Gottes unter dem Kreuz, die zwar äußerlich gesehen fast mitstirbt, aber innerlich so sehr aufgebaut wird und im Grunde in dieser Haltung bleibt, Gott, ich vertraue dir, wenngleich ich im Moment nichts verstehe, ich vertraue dir und deiner Verheißung, dass du durch diesen Jesus Neues machen wirst. Das ist diese Haltung der Maria unter dem Kreuz. Herr, ich vertraue dir, selbst wenn ich jetzt gar kein Licht sehe. So, und da hilft dann manchmal so dieses Stammeln im Heiligen Geist. Aber in Öffentlichkeit sollen wir das nicht so praktizieren, sagt Paulus, weil das nur Missverständnisse hervorruft. Aber für einen selbst kann es unter Umständen eine Hilfe sein, wirklich auch im Geist zu beten und den Willen und das Wehen des Geistes wirklich zu verstehen. Sie haben recht, das ist das einzige Charisma, das uns für uns selbst gegeben wird, und dann sollen wir es auch für uns selbst anwenden und nicht so sehr in der Öffentlichkeit, wie Paulus ja sagt. Da greift lieber zu Worten der Erkenntnis und zur Prophetie.
Danke für Ihre Wortmeldung. Alles Gute Ihnen. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, Frau Kollett aus Aachen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Pfarrer Meier, ich danke Ihnen für Ihren begeisternden Vortrag. Es hat mir richtig gut getan. Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage.
Ja.
Wenn jetzt jemand, der nicht imstande der heiligmachenden Gnade ist, wenn der sich in einem intensiven Gebet an den Heiligen Geist wendet, was geschieht denn da? Es wird doch kein Gebet vergebens gesprochen.
Davon bin ich zunächst mal überzeugt, ja. Es wird kein Gebet vergebens gesprochen, das heißt, jede Hinwendung zu Gott ist ja ein Akt der Liebe. Und in dieser Liebeshaltung, denke ich, wird Gott auch ein Stück weiter diese Person ins Licht der Erkenntnis hineinführen. Wer also auch nach langen Erfahrungen, dass Gott ihn nicht erhört im Gebet, treu bleibt in dieser Haltung, ich bin sicher, dass der früher oder später auch weitere Erkenntnis über Jesus Christus und den Heiligen Geist erlangen wird, sodass er vielleicht Stück für Stück durch die liebevolle Pädagogik Gottes auch von seinen Sünden weggeführt wird und erkennt, in der Liebe erkennt, wie sehr er Jesus beleidigt hat. Also ich glaube, es ist ja ein Erkenntnisprozess, dass ich mit der Sünde Gott beleidige, um diese Sünde überhaupt bereuen zu wollen und sie loszuwerden. Und ich glaube, dass das Gebet in jedem Fall hilft, einen solchen Wachstumsprozess im Glauben auch zu befördern und dann die Erfahrung zu machen, ja, tatsächlich, Gott hat eine liebevolle Pädagogik, er nimmt mir nach und nach das, was mich hindert, auf dem Weg zu ihm.
Preis dem Herrn.
Ja.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Alles Gute.
Ja, wir leben ja in einer Welt, Pfarrer Meier, in der es manchmal so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt zugeht. Da hört man hier eine Stimme und da, und es ist wirklich sehr laut. Es gibt ja dieses alte christliche Motiv der sogenannten Unterscheidung, dass man wirklich auch genau weiß, wie finde ich mich denn zurecht, wie erkenne ich denn so in mir, dass jetzt nicht irgendwie das meine Gedanken sind, die mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen oder so, sondern dass es sich da wirklich auch um das Wirken Gottes handelt. Wie gibt's da so ein paar Faustregeln einfach für den Hausgebrauch?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Unterscheidung der Geister, die Sie ja ansprechen, eine der Gnadengaben des Geistes ist. Und auch diese Unterscheidung der Geister ist jetzt nicht Frucht einer menschlichen intellektuellen Anstrengung. Die kommt sicherlich dazu. Aber ein Charisma ist ja Aufgreifen dessen, was in unseren Möglichkeiten schon vorhanden ist, aber dann in ganz besonderen Kontakt mit dem Transzendenten Gottes zu bringen, mit dem Übernatürlichen also zu bringen. Es geht also, wenn wir von einem Charisma sprechen, doch schon um eine Erkenntnis, die tiefer reicht und weiter reicht als das, was wir mit reinem Intellekt erreichen können. Der Weltmeister sozusagen in dieser Gabe der Unterscheidung der Geister ist der heilige Ignatius von Loyola. Ich empfehle jedem, sich damit einmal näher auseinanderzusetzen. Die Unterscheidung der Geister, die dann letzten Endes auch ein Geschenk ist, eine Frucht des Gebetes, eine Frucht aus dem Leben im Heiligen Geist, eine Frucht aus dem Gebet, aus dem Miteinander, das Wort Gottes zu meditieren, sodass wir sozusagen einen Geschmack dafür bekommen und auch Kriterien bekommen, um die Geister zu unterscheiden. Eins ist sicherlich, alles, was nicht zu Christus führt, was nicht direkt zu Christus führt, ist nicht vom Heiligen Geist, denn der Heilige Geist führt niemals an Jesus Christus vorbei. Also so wie wir im Römerbrief gehört haben, im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus im 12. Kapitel, wo es da heißt, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, wenn er nicht im Heiligen Geist spricht. Und niemand kann Jesus verfluchen, wenn er im Heiligen Geist ist. Also Jesus Christus ist das Kriterium. Wenn also, ich sag mal, ein Zeitgeist kommt und sagt, die Religionsstifter sind alle in einer Reihe, sind alle gleichwertig zu betrachten, dann betrachte ich Religion so wie bei einem Museumsbesuch. Ich sehe die Religionsstifter alle wie Wachsfiguren sozusagen in einer Vitrine stehen und schaue mir die Exponate an und muss dann mit meinem Geist vielleicht Unterscheidung versuchen. Und das ist es ja nicht. Der Heilige Geist wird dahin führen, dass wir die Lebendigkeit des auferstandenen Christus erkennen und somit die Unterscheidung von allen anderen Religionen haben. Das heißt, wir werden erkennen, dass wir selber feststehen müssen in Jesus Christus, wie auf dem Felsen in der Brandung. Von da aus werden wir uns liebevoll natürlich zum Dialog mit anderen Religionen oder mit anderen Philosophien auseinandersetzen können. Das vielleicht nur so als ein Beispiel. Also das, die Hinwendung zu Christus ist schon eine Frucht des Heiligen Geistes und wird dann natürlich schon auch ein maßgebliches Unterscheidungskriterium zu den vielen geistigen Angeboten unserer Zeit ermöglichen.
Also alles, was zu Christus führt, ist vom Heiligen Geist. Das hört sich ganz einfach an und wir machen doch oft in unserem Alltag die Erfahrung, dass es uns manchmal gar nicht so leicht fällt, dieses Einfache tatsächlich zu finden und zu erkennen, damit uns das gelingt und damit wir fest in Christus bleiben und weiterhin immer auf dem Weg zu ihm hin in der Kraft des Heiligen Geistes, möchten wir Sie, Pfarrer Meier, zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja. Gott, allmächtiger Vater, der du Himmel und Erde erschaffen hast, der du das Licht als allererstes erschaffen hast. In Jesus Christus, deinem Sohn, ist dieses Licht zu uns gekommen, das in die Dunkelheit der Erkenntnislosigkeit und das Chaos dieser Welt hineinscheint. Gib uns dieses Licht. Gib uns den Heiligen Geist, der uns zu Christus führt, der uns zu einer klaren Erkenntnis Jesu Christi führt. Lass uns in dieser Entschiedenheit dein Licht immer spüren, wie dunkel auch die Welt sein mag um uns herum. Lass uns diesen Frieden spüren, die Frucht des Heiligen Geistes, selbst wenn es um uns herum tobt. Lass uns feststehen wie ein Leuchtturm in der Brandung des Meeres, in Jesus Christus, deinem Sohn. Danke, Herr, und wir bitten dich jetzt um die Kraft deines Segens. So segne und behüte euch, der allmächtige und gute Gott. Er gieße seine Gnade wie Licht in eure Herzen und vertreibe alle Finsternis. Er stelle euch in den Feuerball des Heiligen Geistes und umgebe euch mit seinem Schutz. Und auf die Fürsprache der Mutter Maria, dieses auserwählte Gefäß des Heiligen Geistes, segne und behüte euch, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.